Der Staat hat jahrelang seine eigenen Bürgerinnen und Bürger ausspioniert. Bei jeder siebten ist eine sogenannte Fische angelegt worden.
Die Swiss Air hat Schulden in Betrag von 7,8 Milliarden Franken.
Gewählt ist mit 125 Stimmen.
Élu avec 125 voix.
Hallo, grüezi und willkommen zu einer neuen Folge Geschichtskunde mit der Zeitgenossenschaft. Heute haben wir einen besonderen Leckerbissen für euch und für einmal werden wir das genaue Thema der Spannungshalber nicht schon im Intro verraten. Aber so viel sei gesagt. Wir erhalten einen seltenen Einblick in einige Lebensgeschichten von ganz gewöhnlichen Bürgerinnen und Bürgern der Schweiz während des Ersten Weltkriegs. Von diesen Schicksalen erzählen wird uns Lea Moliterni. Lea ist ein Multitalent, arbeitet beim Schweizerischen Roten Kreuz, wirkt nebenbei in verschiedenen Projekten als freie Historikerin und hat für ihre Doktorarbeit ein spannendes Buch zum heutigen Thema geschrieben. Bevor wir starten, noch etwas Werbung in eigener Sache. Wenn euch die Zeitgenossenschaft gefällt, freuen wir uns über eine Bewertung bei Spotify oder eurem Lieblings-Audio-Anbieter. Über Mund-zu-Mund-Werbung oder das generelle Teilen unseres Inhaltes, damit die Bekanntheit des Podcasts weiter Fahrt aufnimmt. Ich treffe mich heute Abend mit Lea Moliterni im schönen Mauer für ein sehr spannendes Thema. Vielen Dank, dass du dir heute Abend Zeit genommen hast.
Danke für die Einladung, Fabian. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ich heute dein Gast sein darf.
Wir haben ein sehr spannendes Thema vor uns. Einer der Hauptakteure wird General Wille sein. Das ist der General im Ersten Weltkrieg der Schweiz. Und der hatte eine sehr interessante Lebensgeschichte. Vielleicht steigen wir dort kurz ein.
Es ist so, wenn man an General Ulrich Wille denkt, da kommen meistens diese Bilder von diesem deutsch-preußisch freundlichen, sehr strengen Mann im Sinn, sehr cholerisch, sehr stur, sehr verehrt, aber auch sehr gehasst, und zwar bereits zeitlebens. Dass Ulrich Wille auch andere Seiten an sich hatte, sehr unbekannte Seiten an sich hatte, darüber habe ich ein Buch geschrieben und ich freue mich, wenn ich heute Abend mit dir zusammen seine Figur, würde ich jetzt mal sagen, von einer anderen Seite her beleuchten darf.
Genau, du hast den Steilpass schon gespielt, preußisch. Wenn wir beginnen, er ist ja gar nicht in der Schweiz zur Welt gekommen, sondern kommt aus Hamburg, hat dann den Weg zu uns gefunden und eine sehr steile Karriere im Militär hingelegt.
Genau, sie ist nur vermeintlich sehr steil. Wir werden dies heute Abend im Rahmen dieses Gespräches, Fabian, immer wieder sehen, wie voller, ich würde jetzt mal sagen, dass die Vita von Ulrich Wille aus sehr vielen Brüchen besteht. Und man darf ruhig sagen, als er 48 geboren ist, also 1848, das waren die ersten demokratischen Wahlen in Deutschland. Er wurde in Hamburg geboren, die Familie floh dann in die Schweiz und er kam bereits als Dreijähriger nach Meilen, nach Mariafeld, wo er bis zu seinem Tod vor gut 100 Jahren immer gelebt hat.
Im Militär ist er dann doch relativ schnell zur Führungsfigur aufgestiegen und dann hast du gesagt, diesen Bruch, oder? Da gab es einen sehr markanten Bruch, er ist nämlich kurzzeitig aus der Armee quasi ausgetreten.
Ja, ich ergänze das jetzt mal mit ausgetreten worden, auch wenn das vermutlich grammatikalisch so nicht stimmt, aber ich fasse vielleicht zwei, drei Sachen zusammen. Ulrich Wille, weil in vielerlei Hinsicht war er ein Solitär, das darf man sagen, ne? Also er hat die normale Volksschule besucht, die Kadettenschule, wurde dann später nur noch von seinen Eltern unterrichtet. Im Hause Wille wurde auch nur Plattdeutsch gesprochen. Das muss man sich in dieser Zeit vorstellen. Er hat dann Recht studiert und da kam es bereits zum ersten Bruch. Wegen einer Duellaffäre musste Ulrich Wille die Universität Zürich verlassen. Er ging nach Heidelberg, hat dort doktoriert. ein promovierter Jurist in dieser Höhe, die er dann später erreicht hat, ich sage jetzt mal, ich fasse einfach ganz kurz zusammen, so eine klassische Karriere, wie er gemacht hat, Instruktionsoffizier, er wurde Oberst, er wurde Waffenchef, Kavallerie und jetzt kommt der Bruch. 1896, er hat reklamiert gegen eine Beförderung, die er nicht erhalten hat und er wird ausgeschlossen. Man muss sich vorstellen, kurz vor dem Ende des 19. Jahrhunderts ist Wille arbeitslos. Nicht mehr Teil von der Schweizer Armee. Er wird dann sozusagen reaktiviert von sehr einflussreichen Freunden und dann geht es steil aufwärts. Er wurde dann Milizdivisionär, er wurde Redaktor und dann Chefredaktor von der ASMZ. Er wurde dann sogar Korpskommandant. Und jetzt kommt eine weitere Dimension hinzu. Man sieht, bis jetzt hatte er, man nennt das die Deutungsmacht, ne, im Militär, so ein Korpskommandant. Und als Redaktor von der ASMZ war er auch journalistisch, publizistisch tätig. Jetzt wird er sogar 1907 Professor am Eidgenössischen Polytechnikum in Zürich. Das heißt, er besetzt nochmals eine ganz wichtige Position. Er wird nämlich Professor für Militärwissenschaft. Ne? Das muss man schauen, dass es die wichtigsten Positionen in der Schweiz, die sich mit dem Thema militärisch, strategisch und auch in der Entwicklung auseinandersetzen, wird von Ulrich Wille besetzt. Ne? Eine unglaubliche Machtfülle. Die Krönung ist 1912, Fabian. Man kann das vielleicht, wenn man das heute anschaut, vielleicht auch nicht mehr so nachempfinden. Aber 1912 kommt der deutsche Kaiser in die Schweiz. Es gibt dieses sehr berühmte Kaisermanöver, wo die Schweiz zeigen kann, was sie drauf hat, in Anführungszeichen. Und dieses Kaisermanöver wird von Ulrich Wille geleitet. Das hat ein unglaubliches Renommee gehabt. Das wurde auch im Ausland ganz, ganz deutlich wahrgenommen. Und jetzt war das große Ziel von Wille nämlich erreicht, zu zeigen, dass die Schweizer Armee eben nicht sozusagen diese behäbige Bauern-Milizarmee ist, sondern modern gesprochen, die kann richtig was.
Er wollte ja vor allem auch beweisen, dass diese Schweizer Armee im Ernstfall die Neutralität eben auch verteidigen kann. Und wenn man schaut, was eben dann kurz darauf geschehen ist mit dem Ersten Weltkrieg, hatte das ja durchaus auch seine Berechtigung. Und dieser Erste Weltkrieg führt uns zum nächsten Punkt, weil im Kriegsfall und nur dann wählt die Schweiz eben einen General. Und jetzt ist unser Ulrich Wille wieder in der Pole Position.
Genau, das ist sehr gut gesagt. Du sprichst etwas ganz Wichtiges an, diese Kriegstauglichkeit. Er wollte die Schweiz, und da war Ulrich Wille, Fabian, durch und durch Erzieher. Oder wenn ich sage, dass er ein deutsch-preußisches Vorbild hatte, hat das ganz viel mit seiner Vorstellung zu tun, wie so eine Milizarmee ausgebildet werden soll. Sie muss nämlich zur Kriegstüchtigkeit ausgebildet werden. Zurück zu deiner Frage. Es ist so, genau am 3. August 1914 wurde die Generalswahl anberaumt und auch dort gibt es einen unglaublichen, ich weiß nicht, ob Bruch der richtige Name ist, aber es war ganz klar, zur Auswahl stehen, dem Parlament wurde vorgeschlagen, Theophile Sprecher von Berneck, ein sehr, sehr bekannter, sehr versierter Generalstäbler, ein Planungsprofi, wenn man modern gesprochen das sagt, und Ulrich Wille, ein Erzieher, ein Instruktor. Diese zwei Männer standen sich gegenüber und es zeichnete sich ganz klar ab, dass Theophile Sprecher von Berneck die Mehrheit haben würde. Wille geht am Nachmittag, er wurde auch bereits aufgefordert von Sprecher, er solle die Uniform anziehen gehen. Das ist eine sehr bekannte Geschichte und noch viel bekannter ist, Ulrich Wille sucht von Sprecher auf. Und man weiß nur, sie haben sich darauf geeinigt und Ulrich Wille wurde zum General gewählt. Von Sprecher hat seine Kandidatur zurückgezogen, aber es war ganz klar, das wird der Generalstabschef während dem Ersten Weltkrieg.
Damit geht Ulrich Wille eben in die Geschichte ein, als General. Ja. Es gibt einen ganz speziellen Grund, warum dieses Thema im Moment so aktuell ist. Und zwar werden wir
bald das Jahr 2025 schreiben. Es ist genau 100 Jahre her, seit Ulrich Wille dann verstorben ist.
Ganz genau. In diesem Fall feiert man sozusagen den 100-jährigen Todestag von Ulrich Wille, der am 31. Januar sein wird. Er ist dazumals in Meilen, das hatten wir schon kurz angesprochen, auf Mariafeld dann verstorben. Relativ kurz nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Ja, das waren 7 Jahre später.
Und jetzt bringen wir dich noch ins Spiel. Du hast eben zu einem ganz bestimmten Teil von Ulrich Willes Leben ein Buch geschrieben. Erzähl uns doch kurz rasch, wie du auf das Thema gestoßen bist und was du genau gemacht hast.
Ja, genau. Es lag ja nicht nur auf der Hand, ne, dass man als Nicht-Armee-Angehörige, als Frau ein militärwissenschaftliches, militärhistorisches Buch schreibt. Der Grund ist, und das darf ich sagen, ich war bereits auch über 40 Jahre, ich hatte das Studium schon längstens abgeschlossen, ich war schon längstens berufstätig. Ich hatte immer noch Nebenaufträge als Historikerin, unter anderem habe ich auch Führungen jeweils gemacht im Bundesarchiv. Ich bin auf einen Quellenbestand gestoßen und das darf ich sagen, ich war mit einer großen Gruppe dort von Zünftern. Der Hauswart kam und hatte mir gesagt, er hätte noch eine Schachtel gefunden, die könnte vielleicht interessant sein. Ich öffne diese Schachtel und ich habe vorne gesehen, das ist klassiertes Material. Das heißt, das Material war sehr lange nicht freigegeben. Und es war die Geschichte eines Bauern, der einen Brief schreibt. Und er schreibt in diesem Brief, sehr verehrter Landesvater, ich muss meine Kinder suchen gehen und er bittet um Freiheit. Die Frau auf dem Hof bekommt das 18. Kind. Sie schickt ihn runter ins Tal. Er soll zur Hebamme gehen, sie könne das Kind nicht allein gebären und er solle frische Tücher mitbringen. Er geht in die Scheune, er nimmt unter dem Heustock ein Fahrrad hervor, fährt ins Dorf. Damals beim Lesen dachte ich schon, wieso versteckt er sein Velo? Er fährt runter ins Dorf, er geht zum Haus, zum Arzt im Dorf, klopft und sagt, er braucht die Hebamme. Während sie die Tücher parat macht, kommt der Wachmeister vorbei, verhaftet diesen Mann und er kommt in derselben Nacht noch in Untersuchungshaft. Die Frau stirbt im Kindsbett. Die 17 Kinder werden weggegeben, verdingt. Und er schreibt in diesem Brief, ich bitte um Gnade, lassen Sie mich frei, ich muss meine Kinder suchen gehen. Fabian, das war das erste Gnadengesuch in meinem Leben, das ich gelesen habe. Und du kannst dir vorstellen, ich habe überhaupt nichts verstanden, wieso und an wen man diese Gnade schickt und was der Grund ist, wieso. Er wurde nämlich zu 2 Jahren Zuchthaus verurteilt, wegen Betrug an der Eidgenossenschaft. Das war meine erste Begegnung mit Ulrich Wille als Gnadenherr. Dieser Bauer schrieb diesen Brief nämlich an ihn, weil er in dieser Zeit, während dem Ersten Weltkrieg, war Oblage sozusagen dem Oberbefehlshaber auch über militär- und kriegsgerichtlich Verurteilte und nicht nur Soldaten, sondern eben auch Zivilisten zu urteilen.
Das müssen wir jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen ausführen. Mit dieser Generalswürde, sage ich jetzt mal, wird man eben auch oberster Gnadenherr für alle juristischen Fragen innerhalb des Militärstrafgesetzes. Das war aber damals eben noch völlig anders als heute und hat viel größere Teile der Gesellschaft erfasst, als wir uns das heute vorstellen können.
Genau, Fabian, man kann sich ja das heute gar nicht mehr vorstellen. Und jetzt sage ich dir etwas, das war auch damals nicht vorstellbar. Und du musst dir das so vorstellen, wir reden hier von 1914, mit der Wahl zum General am selben Tag wurde noch etwas anderes gemacht. Am selben Tag, am 3. August, übergab nämlich die Bundesversammlung, die Vereinigte, die gesamte Vollmacht an den Bundesrat. Und was heißt das denn? Das heißt, dass der Bundesrat fortan ohne die Zustimmung des Parlaments und ohne Rücksicht auf bestehende Gesetze eben qua Not Verordnungen regieren durfte. Man muss sich das vorstellen, im Ersten Weltkrieg gab es über 1000 verschiedene solche Beschlüsse, die der Bundesrat fasste. es gab noch kein eidgenössisches Strafgesetzbuch. Das heißt, durch eine Generalklausel kam das Militärstrafrecht, wurde auch auf die Zivilisten, auf die Zivilbevölkerung angewendet. Das klingt jetzt sehr komplex. In meinem Buch habe ich das sehr einfach wiedererklärt oder wiedergegeben. Aber man muss sich vorstellen, Fabian, das heißt, bei Diebstählen, also selbst bei zivilen Delikten, die im weitesten Sinn irgendetwas, ein Bauer, der sein Fahrrad versteckt hat und nicht dem Militär abgegeben hat, wurde zu 2 Jahren Zuchthaus verurteilt.
Ich ordne das noch ganz kurz ein. Man kann sich vorstellen, das Militärgesetz ist viel, viel strenger und es wurde eben auf Gruppen angewendet, die nicht mal oder die nicht direkt mit dem Militär angehörig waren. Ich erinnere mich an die Geschichte in deinem Buch des Tramfahrers in Basel, der einen kleinen Verkehrsunfall gemacht hat, weil die Verkehrsdienste aber auch dem Militärgesetz unterstellt wurden, geriet er eben auch in die Mühlen für einen Vorfall, wo er sonst im Arbeitsleben wahrscheinlich nicht mal eine Verwarnung bekommen hätte.
Ganz genau. Das muss man sich mal vorstellen. Du hast das perfekt zusammengefasst. Ein Vergehen, und ja, er war ja eigentlich Mechaniker, ne? Er war Trammechaniker. Und aufgrund der Grippe, es war kurz, die Grippe von 1918 hatte ja schon 17 begonnen, aufgrund der Grippe waren alle Wagenführer ausgefallen. Da musste er als Mechaniker ein Tram fahren und vor dem Bundeshaus an der Effinger Straße prallt er in ein anderes Tram zusammen. Und er wird kriegsgerichtlich verurteilt. Genau, dieser Franz Bolliger. Und er verliert ja, also er wird nicht nur zur Gefängnisstrafe verurteilt, sondern, das war in dieser Zeit immer der Fall, er verliert sein Stimm- und Wahlrecht und er hat eine sehr hohe Geldbuße bekommen.
Die in dieser Zeit absolut existenzbedrohend sein konnte.
Ja, das war ein knappes Jahresgehalt.
Ja.
Das muss man sich mal vorstellen. Und man kann sich vielleicht so vorstellen, weshalb dieser Ulrich Wille, und ich möchte hier vielleicht nochmals einen Bogen schlagen zur Generalswahl. Wille war nicht beliebt, ja, das darf man so sagen. Also er war vor allem in der italienischen Schweiz, er war auch in der welschen Schweiz nicht beliebt, er war auf der linken Seite nicht beliebt. Und Édouard Secretan, ein freisinniger Nationalrat aus dem Welschland, der hatte gesagt, er hatte sich ganz klar gegen die Wahl von Ulrich Wille damals ausgesprochen, weil er gesagt hat, Ulrich Wille versteht nicht mal unsere Sprache, er versteht die Gefühle unseres Landes nicht und kennt die Bevölkerung nicht. Niemand hätte gedacht, wie schnell dieser Mann mit der einfachsten Bevölkerung und mit den Gefühlen dieser Bevölkerung in Berührung kommt.
Denn was tragisch war für die Leute damals, hat für uns Historiker etwas Positives. Es gibt jetzt nämlich ganz viele so Gnadengesuche, die an diesen obersten Gnadenherr Wille adressiert wurden. Das ist für uns wie eine Zeitkapsel in diese Zeit, weil wir dort eben in den Alltag einblicken können. Und das ist ja auch der wichtigste Teil deines Buches. Und ich würde vorschlagen, dass wir das jetzt ausnutzen und uns ein paar dieser Geschichten etwas besser im Detail anschauen, weil wir dann wahrscheinlich etwas mehr über die Person Wille herausfinden werden. Aber wir werden auch in den Alltag der Schweizer Bürger und Bürgerinnen während des Ersten Weltkriegs eintauchen können.
Ich mag diesen Ausdruck der Zeitkapsel außerordentlich. Man blickt von heute auf eine Zeit zurück, eine Art, in meinem Buch spreche ich von einem Seismographen, der uns Nachgeborenen zeigt, wie die Schweizer Bevölkerung in dieser Zeit diese Entbehrungen erlebt hat vom Ersten Weltkrieg. Mein Buch behandelt Gnadengeschichten. Das sind Geschichten einerseits von Delikten, aber noch viel interessanter ist natürlich mit was für Geschichten bitten sie um Gnade vom General. Man erfährt sehr viel, wie diese Menschen gelebt haben. Eine Geschichte liegt im Titel des Buches «Lassen Sie mein Leben nicht verloren gehen». Das ist die Geschichte vom Füsilieren Paul Mag aus dem Zürcher Unterland, der eine Schießbrille benötigt, nach Dielsdorf reist, dort eine Schießbrille erhält, die kostet 10 Franken. Und er ändert diese Quittung ab. aus diesen 10 Franken von der Quittung übermalt er die 0 und dann gibt es 19 Franken. Er lässt sich vom Fourier entsprechend 19 Franken ausbezahlen. Das Problem ist natürlich, eine Woche später erhält er die Rechnung, geht die Brille abholen. Jetzt muss er auch die Rechnung abfälschen. Ne? Und das gelingt ihm aber. Der Fourier wird neugierig, stutzig. Das ist da eine arg teure Brille. Lässt das überprüfen, der Betrug fällt auf. Paul Marc wird verurteilt, mehrere Monate Gefängnisse, Entzug des Stimmbürgerrechts und Geldbuße. Und jetzt beginnt er zu schreiben. Dramatische, lange Briefe, argumentiert auch sehr religiös und sagt, noch nie in meinem Leben war ich an Weihnachten nicht zu Hause, das heilige Fest der Liebe. Also er bringt so einen ganzen Schmus, nenne ich jetzt das mal. Im Fall von Paul Marc sind vor allem die Briefe seines Vaters eine Milieustudie. Der Vater ist Lehrer in diesem Niederglatt. Er schildert dem General, was das heißt, dass er als Lehrerfigur, als Respektfigur im Dorfe mit seinen 13 Kindern und jetzt ist eines im Gefängnis. Und er verliert ja durch das auch seine ganze, die ganze Familie wird ja eigentlich abgestraft, praktisch in der Sippenhaft, und er schildert sehr eindrücklich, was das bedeutet für ihn, wenn zum Beispiel seine Frau an den Brunnen die Wäsche waschen geht, dass die Frauen nicht mehr mit der Lehrersfrau Marc die Wäsche waschen wollen. Man muss sich das so vorstellen, Wille wird mit Hunderten von auch Auswirkungen von Strafrecht konfrontiert. Und das ist doppelt so spannend, weil er ja Jurist ist. Er ist ja nicht nur Oberstbefehlhaber, sondern er ist ja auch promovierter Jurist.
Neben den finanziellen Bußen, die auch sehr restriktiv sein konnten für diese Familien, dieses soziale Stigma, das man dann bekommen hat, eben der Erzug der Bürgerrechte etc., das ist dann fast noch schlimmer meistens für die Familien. Wie ist es weitergegangen mit Paul Marc? Hat er beim General Anklang gefunden?
Ja, ich meine, das wirklich sehr, sehr Interessante an diesem Fall ist ja, also da gehen über 20 Briefe nur in diesem Fall Paul Marc. Man muss sich mal vorstellen, wie viel dieser gute General die ganze Zeit zu lesen hatte. Und das möchte ich noch sagen, manchmal wurde mir entgegengebracht, ja, der General, der hat ja unmöglich alle selber gelesen. Und das stimmt eben nicht. Ne? Weil ich kenne ja mittlerweile Ulrich Willes Handschrift so gut wie meine eigene Handschrift. Und er hat, man sieht auf den Gesuchen überall, er hat immer denselben Füllfeder benutzt, wie er überall kommentiert hat. Und hat ja auch wirklich jedes Gesuch nachher ins Auditoriat zur Abklärung gegeben. Und hat auch immer Instruktionen gegeben, was man denn genau abklären muss. Der Fall Paul Marc hat sich so gestellt, dass er tatsächlich begnadigt wurde, und zwar auf Bewährung. Ulrich Wille hat sich sehr, sehr stark dafür übrigens eingesetzt, dass er nicht nur Top oder Flop, sozusagen modern gesprochen, sondern dass er eben auch wie eine Art Bewährungsfrist aussprechen kann. Das ist in diesem Fall geschehen. Und jetzt kommt etwas, was man nicht erwarten würde. Paul Marc, das war kurz nach dem Ersten Weltkrieg, Ulrich Wille war nicht mehr Gnadenherr, wird er nochmals straffällig. Und was 1917 noch 9 Franken waren, sind 1931 sage und schreibe 40.000 Franken. Er war am Zoll angestellt, er fälscht Zollpapiere und es gibt eine wahnsinnsdiplomatische Verstimmung zwischen der Schweiz und zwischen Deutschland. Genau, das heißt, Paul Marc wurde rückfällig.
Ein Stichwort möchte ich noch kurz vertiefen. Du hast das Auditorium angesprochen. Das kann man sich so vorstellen, also der General hat das Gesuch bekommen und dann hat er verschiedenste Personen damit beauftragt, abzuklären, ob diese Umstände tatsächlich auch stimmen. Und das heißt eben, dass dieser Mensch dann wirklich auch in die Dörfer gegangen ist und sich nach dem sozialen Ruf oder nach den Vorfällen etc. erkundigt hat und dann dem General eine Empfehlung für Gnade oder nicht ausgesprochen hat.
Genau, das muss man sich jetzt mal vorstellen. Der General, wie du korrekt gesagt hast, gibt dem Auditor, das ist sozusagen der Staatsanwalt von der Militärjustiz, einen Auftrag sehr, sehr präzise und sagt, wie verhält sich das dort? Wir haben zum Beispiel mehrere Gnadenfälle, habe ich untersucht, die zum Beispiel uneheliche Kinder haben. Also die zum Beispiel im Gnadengesuch sagen, ach, meine Frau zu Hause, die isst nur noch Brosamen und harte Käserinde. Und dann stellt sich heraus, genau bei dieser Überprüfung, dass ja da noch uneheliche Kinder vorhanden sind. Und die Mutter von den unehelichen Kindern auch beim General anfragt. Und da ergibt sich natürlich ein wahnsinniges Panoptikum. General Wille wird in einem Fall vom Rudolf Rohr, wird er mit dem Pfarrer konfrontiert, der dann dem General sagt, er solle ja nicht begnadigen. Das sei doch ein Betrüger, ein Heiratsschwindler. Und der General antwortet dann zurück dieser Gemeinde und sagt, ja, nein, ist ganz klar, in diesem Fall werde der nicht. Man muss sich das vorstellen, was der für Korrespondenz geführt hat. Es gibt viele Fälle, wo er auch direkt den Ehefrauen Briefe geschrieben hat. Also ich rede hier von Ulrich Wille. Es gibt einen Fall, der ganz, ganz spezifisch ist und über den ich am liebsten ein neues Buch geschrieben hätte. Das ist der Fall vom Drucker-Ehepaar Heuberger, die in Zürich an der Weinbergstraße eine Druckerei hatten, Zivilisten. Die haben 1917 dieses Flugblatt gedruckt, das in Zürich die Zürcher ersten Unruhen verursacht haben, mit 4 Todesopfern. Und die wurden von der Logik her, weil die wurden ja dann verurteilt wegen Meuterei. Also man muss sich vorstellen, oder? Sie haben das Flugblatt gedruckt, das zu Unruhen geführt hat. Sie wurden verurteilt, beide, die Druckerin und der Drucker. Und Rosa Heuberger geht regelmäßig zu Wille. Die geht immer wieder nach Bern. Es gibt einen Stapel von Briefen, die sich die gegenseitig geschrieben haben. Man muss sich das vorstellen. Ulrich Wille erhält dann x-fach die Empfehlung vom Oberauditor. Man dürfe dieses Drucker-Ehepaar absolut nicht begnadigen. Die hätten ja, also das ist das Schlimmste, was also eines der schlimmsten Straftatbestände im Militär ist, wenn du meuterst. Ulrich Wille hat begnadet.
Und auch das Drucker-Ehepaar ist rückfällig geworden, oder?
Auch das Drucker-Ehepaar. Ich sehe, du hast das Buch sehr gut gelesen. Nämlich diese Flugblätter, die zum Landesstreik aufgerufen haben, kommen auch aus der Druckerei Heuberg. Ja.
Genau, und jetzt hast du mir den Steilpass geliefert. Es gibt nämlich eine Folge der Zeitgenossenschaft, die sich nur mit dem Landesstreik auseinandersetzt. Und auch dort wird natürlich unser General Wille als einer der wichtigen Mitspieler kurz erwähnt. Wer das gerne hören möchte, kann das separat nachhören. Ja, also mich hat auch noch dieser Fall von Johann Gietzendanner sehr interessant geduckt. Der hat versucht, Versicherungsbetrug zu machen, indem er seine eigene Scheune abgebrannt hat, wenn ich mich richtig erinnere, hat aber dummerweise vergessen, seine Uniform vorher abzuziehen.
Wenn man ein Buch schreibt, und ich habe, ich würde sagen, über 1000 Fälle akribisch bearbeitet, mich richtig eingedacht, eingefühlt. Ich habe dann lediglich 38 Fälle ausgesucht. Und das sage ich jetzt hier unter uns reformierten Pfarrerstöchtern, man hat Lieblingsfälle. Und der Fall vom Johann Gietzendanner ist mein Lieblingsfall. Es ist ein tragischer Fall, der aber auch in historischer Perspektive unglaublich viel zeigt. Der Johann Gietzendanner, ein Bauer, viele Kinder, die Truppe war bereits demobilisiert, das muss man sehen. Die wurde am Abend vorher, einen Novemberabend, demobilisiert. Er hat aber aus Ehrgefühl, das muss man sich jetzt vorstellen, weil nicht die ganze Truppe schon heimreisen konnte, hat er seine Uniform noch anbehalten. Er wurde nämlich später gefragt, wieso hast denn du diese Uniform nicht abgezogen? Hätte er in seinen Bauerskleidern, nämlich seine Scheune, angezündet, wäre er mit vermutlich 3 Monaten auf Bewährung wäre freigekommen. In diesem Fall hat er 12 Jahre Zuchthaus bekommen, Das muss man sich mal vorstellen. Und 12 Jahre Entzug der bürgerlichen Rechte. Man muss sich das vorstellen. Das ist ein immenses. Und zwar, und hier zeigt sich etwas ganz Spannendes, wieso wird das so hart bestraft? Weil dieses Militärstrafgesetz, das ist eigentlich eine Kopie eines Strafgesetzes, das dazumals für brandschatzende und straffällige Söldner der napoleonischen Truppen, also ganz früh, angewendet worden war. Dieses Militärstrafgesetz von 1851 hatte ja ein Strafmaß, das für die Brandschatzungen von früher gegolten hat. Und da ist ein Brand, es war eine unbewohnte, baufällige Scheune, die er da angezündet hat. Und für das wird er so hart bestraft. Wille begnadigt ihn zweimal. Er begnadigt ihn zuerst sofort, wenige Tage nach dem Gerichtsurteil, begnadet er bereits die Hälfte, aber das sind ja immer noch 6 Jahre. Nach 2 Jahren erkrankt Gierzen dann sehr, sehr ernsthaft. Doppelte Brustfellentzündung. Er droht zu sterben. Es gibt einen wahnsinnigen Brief des Gefängnisarztes, der Wille anpflegt und sagt, noch wenige Tage und ich begrabe hier einen Mann. Wollen Sie das? Also wirklich ein eindrücklicher Brief. Ulrich Wille macht ein Telegramm und er weist sofort an, diesen Mann nach Hause zu schicken. Gietzendanner selber schreibt auch noch sozusagen auf dem Sterbebett sozusagen, er war wirklich sehr, sehr schwer krank, appelliert an das edle Soldatenherz. Ja, da ist ein typischer Fall, wo sich sehr, sehr stark zeigt, wenn wir jetzt gucken dann auf die Ergebnisse, was konnte ich mit diesem Buch eigentlich zeigen, ist eines der Ergebnisse sicher, dass Ulrich Wille eine sehr menschliche Haltung als Gnadenherr an den Tag gelegt hat, aber nicht nur.
Vielleicht noch ganz kurz, also wir versetzen uns noch schnell in die Situation dieser Familie. Also Gietzendanner ist eben Bauer, er wird zu 12 Jahren Zuchthaus, das heißt, die verlieren ihren Ernährer, der Landwirtschaftsbetrieb kann eigentlich so nicht weitergeführt werden. Was hat das so für Implikationen sonst für die Familie?
Die armengenössige Unterstützung sozusagen, die Frauen, es gab ja nicht in dem Sinn eine große Unterstützung, dass das waren so zwischen 20 und 40 Rappen pro Tag. Das entsprach so einem ganz, ganz, ganz kleinen Ansatz, vielleicht wo man damit ein halbes Laib Brot kaufen konnte. Die wurde per sofort entzogen. Ja, das heißt, die Ehefrauen oder auch bei ledigen Verurteilten dann die Eltern haben keine Unterstützung mehr bekommen, wenn der Sohn oder eben der Ehemann oder eben der Bruder verurteilt worden ist.
Die sind in die Armut abgerutscht.
Die sind allesamt abgerutscht. Das war auch, wenn ich jetzt so schaue, ich habe ja auch eine Auswertung gemacht, wen hat Ulrich Wille denn überhaupt begnadigt? Die finanzielle Not hat er praktisch immer gelten lassen als Begnadigungsgrund. Er hat sie immer abgeklärt. Ne? Wir haben mehrere Fälle, wo es zum Beispiel bei einem überhaupt nicht stimmt. Das war der Fall Urech, ein ganz wichtiger Fall in meinem Buch, weil er die Struktur meines Buches erklärt.
Das ist der Soldat in Rotkreuz, korrekt?
Ganz genau, ganz genau, der in der Weihnachtsnacht eine 5-Liber-Note, damals waren das keine Münzen, sondern eine Note, dem Kameraden aus den Hosen sozusagen geklaut hat. Der gibt an, dass er seine Mutter unterstützt und das Telegramm aus Lenzburg ist ganz klar. Das sei ein Schlendrian, er unterstütze die Mutter in keiner Weise und Wille gibt auch keine Gnade.
Genau, wir kommen vielleicht jetzt wieder ein bisschen weg von den individuellen Schicksalen. Ich habe gelesen, es gab rund 7.300 Verurteilte und etwa 3.000 Gnadenentscheide. Wie ist das dann so ausgefallen, plus, minus, oder was hast du da herausgefunden, so im Größeren?
Genau, im Größeren kann ich sagen, es gibt 2 Phasen. Die erste Phase, 14 bis 16, gab es nur Begnadigung oder Nichtbegnadigung. Erst ab Mai 16 gab es dann die bedingte Begnadigung. Das gab Ulrich Wille viel mehr Spielraum. Man kann sagen, er hat in den ersten 2 Jahren doch etwa gut 70% abgelehnt von den Gnadengesuchen. Und gewisse Kategorien hat er immer abgelehnt. Und zwar, das darf man so sagen, höhere Offiziere hat er in den allerseltensten Fällen begnadigt.
Hingegen, weil sie in der Idealvorstellung einer gut organisierten Armee Vorbilder sein müssen.
Ganz genau. Du hast den Kern von Ulrich Wille zusammengefasst. Die Offiziersautorität, oder? Er hat sehr häufig dann ja auch abklären lassen, zum Beispiel bei Soldaten, es gibt einen Fall von einem, die jassen alle abends und dann ist Lichter löschen. Ne? Aber der Wachmeister Gmür, der war so besoffen, also um es jetzt mal so zu sagen, der konnte das Lichterlöschen gar nicht erst durchsetzen. Und das heißt, derjenige, der dann eben nicht in sein Bett wollte, der versteckte sich dann im Strohsack von anderen, weigerte sich, das Jaskartenspiel zu unterbrechen, wurde wegen Insubordination verurteilt. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, was für Fällen Ulrich Wille konfrontiert worden war. Da, in diesem Fall hat er zum Beispiel diesen renitenten Soldaten begnadigt, weil er gesagt hat, ein Wachmeister, der Wachmeister Gmür, der es nicht mal fertig bringt, Soldaten dazu bewegen oder befehlen, dass sie jetzt ins Bett müssen, der hat einfach keine Autorität.
Und dann ist die Quote nach oben gegangen, nachdem die bedingten Begnadigungen möglich
waren. Genau, da gab es praktisch die Umkehr. Praktisch 70% hat er nachher begnadigt mit Bewährung. Eine zweite Kategorie, die er nie begnadigt hat, ist alles, was mit Gewalt zu tun hatte. Und zwar Gewalt untereinander, aber auch Gewalt gegenüber Frauen. Man hat das dazu als Notzucht genannt. Es gibt etliche Fälle, die ich untersucht habe, die habe ich längstens nicht alle porträtiert in meinem Buch. Das sind Fälle, ich habe keinen einzigen Fall gefunden von sexualisierter Gewalt, die Ulrich Wille begnadigt hätte.
Jetzt haben wir eigentlich zwei Ulrichs Willes vor uns, oder? Wir haben den strengen Disziplinator, der die Armee befehligen muss, und wir haben den Gnadenherr, der eben durchaus auch auf emotionale Appelle eingegangen ist. Was sagt uns jetzt eben diese Zeitkapsel aus über den Mensch Ulrich Wille in der Forschung?
Das ist eine großartige Frage. Ich könnte gleich wieder von Beginn beginnen, diesen Podcast. Ich wusste ja selber nicht, was ich finde. Wie ich mit diesem riesigen Quellenschatz gestartet hatte, ich hatte keine Ahnung, was ich finde. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ich hatte nach etwa 450 Gnadenbriefen, und ich habe tausende gelesen, weil ich habe ja etwa 1000 Fälle untersucht und gewisse Fälle haben ja bis zu 20 Briefe. Ich hatte irgendwann einmal, wusste ich genau, wie er entscheiden würde. Etwa ab dem 400. Brief. Ich hatte ein Gespür bekommen, welche Fälle berühren ihn, wo, und er hatte einen ganz eigenen Gerechtigkeitssinn. Und ich nenne das auch in meinem Buch den Eigensinn von Ulrich Wille. Und das zeigt einen Menschen, der eine unglaubliche Gerechtigkeit an den Tag gelegt hat. Er hat zum Beispiel Fälle immer wie in einer Serie angeschaut. Er wusste sehr, sehr wohl, und hat das auch immer, dann dem Auditor konnte er noch sagen, ich hatte doch letzten Monat 5 Fälle von Betrug, von Bagatellbetrug, und die hatte ich doch alle zur Begnadigung freigegeben, weil allesamt die Familien in der sozialen Not ist, also mache ich das jetzt auch wieder. Es zeigt sich also ein Mensch, der sehr wohl sehr nahe war an der Bevölkerung. Das ist etwas, was man nicht wusste vorher. Man hat nicht gewusst, dass Ulrich Wille eine immense Korrespondenz geführt hat mit Pfarrern, mit Lehrern, mit Müttern, mit Schwestern, mit Töchtern, mit Brüdern. Das muss man sich mal vorstellen. Das hat man nicht gewusst. Man hat auch nicht gewusst, dass er diese, ich würde jetzt mal sagen, weiche Seite an sich hatte. Und das war, obwohl Ulrich Wille wurde, ab 16 kamen ja die Vorwürfe, wurden immer lauter, dass Wille senil sei. Man hat ihn ja auch dann medizinisch untersuchen lassen. Man muss sich vorstellen, einen senilen Oberbefehlshaber, weil er auch diesen Jähzorn hatte, weil er auch eine gewisse Cholerik hatte. Und die wurde sehr häufig abgemildert. Und was ich ja zeigen wollte, oder ich fragte mich ja auch, ergibt sich ein Muster nicht nur auf Seite derjenigen, die Gnade ersuchen, und das gab es durchaus, oder den Reueappell, den Unschuldsappell, den ich bin zwar schuldig, aber ich möchte mich bessern Appell, aber es gab auch auf Seite des Gnadenherrn durchaus Strategien, die er verfolgt hat.
Ja, und was mich auch noch interessant dunkte, ist, er hat diese bedingte Begnadigung vorangetrieben, weil er eben kulanter entscheiden wollte. Und also das hat sich auch mit seinem Juristenhintergrund zu tun, aber er hat durchaus verstanden, die Bedürfnisse der Bevölkerung auch wahrzunehmen oder sich dann eben besser dafür einzusetzen. Und das trifft dann eben, und das ist auch ein wichtiger Grund, warum wir heute hier sitzen, also das wirft ein anderes Licht auf den Menschen, der sonst in der Erinnerungskultur eben eher nachträglich, das darf man vielleicht auch sagen, eher etwas negativ eingefärbt wurde und sicher auch seine Schattenseiten hatte. Aber nichtsdestotrotz ist es eben gerade in der Forschung wichtig, dass man das Bild von verschiedenen Seiten her beleuchtet. Wir sind langsam, kommen wir Richtung Schluss. Was ist dir aufgefallen? Was wissen wir noch nicht über den Menschenwille? Oder wo gibt es noch große Lücken?
Ja, also es ist, was immer noch fehlt, ist natürlich die große Wille-Biografie, die fehlt, die auch sehr viele Seiten, gerade seine viele Brüche untersucht, oder? Ich meine, der hat keine geradlinige Biografie gehabt. Was auch nicht untersucht ist, er war ein unglaublich pointierter, hochsarkastischer, ironiebehafteter Schreiber. Ich habe ja Briefe von ihm gelesen, die strotzen vor Ironie, die waren bitterböse. Also er hat sich ja Dinge getraut zu schreiben, dem Bundesrat. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das heißt, sein klassisches, wirklich die Rhetorik sozusagen, ist nicht untersucht. Oder? Wenn man schaut, wie wichtig Rhetorik ist, also auch die geschriebene Rhetorik, und ein ganz, ganz großes Forschungsdesiderat ist natürlich der bekannte Briefbestand, der im Archiv in Mariafeld lagert, ist nicht ausgewertet. Er ist anständig katalogisiert mittlerweile, aber er ist nicht ausgewertet. Und da weiß man gar nicht, was da noch alles drin ist.
Genau, und wie du nicht gewusst hast, was in den Gnadengesuchen hervortreten wird, könnten eben dort auch wieder neue Facetten über die Person bekannt werden. Ich möchte mich sehr herzlich für das Gespräch bedanken. Haben wir aus deiner Sicht irgendeinen wichtigen Punkt vergessen oder möchtest du noch etwas ergänzen?
Ich glaube, ich habe eine Figur vergessen und ich finde, ich möchte sie nachholen. Max Huber, ganz, ganz wichtiger Jurist, der auch später dann als Präsident vom IKRK auch den Friedensnobelpreis erhalten hat. Max Huber, ein stramm reformierter Zürcher mit Ulrich Wille, das war ein ganz, ganz wichtiges Gespann. Max Huber war damals ein ganz junger Auditor. Wille wollte nur mit Max Huber zusammenarbeiten. Also er wollte auch nicht mit dem Chef von Max Huber zusammenarbeiten. Max Huber war tief protestantisch, hatte eine ganz eigene Sicht auch auf diese. Er war sozusagen, wie soll ich das sagen, er war wie ein Gegenspieler von Wille, aber sehr komplementär. Also wenn ich sage Gegenspieler, dann heißt es einfach, Wille hat sich sehr häufig mit Max Huber, es war eigentlich wie ein bisschen sein pietistisches Gewissen. Ja. Und diese Figur wirklich, die ist hochspannend. Es gibt einen riesen Briefwechsel immer wieder zwischen beiden. Wille entscheidet ja sehr häufig entgegen der Armeespitze, entgegen der Medien, entgegen den Ratschlägen. Aber bei Max Huber hat er immer doppelt nachgedacht.
Super, das nehmen wir als kleinen Epilog mit. Zum Schluss noch den Appell, wer auch immer diesen Podcast im Jahr 2025 hört, es wird verschiedene Veranstaltungen geben, wo das Todesjahr von General Wille, wo daran gedacht wird oder wo an die Person erinnert wird. Wenn euch das Thema weiter interessiert, findet ihr dort sicher einen interessanten Anschluss. Lea, nochmals herzlichen Dank. Hat Spass gemacht heute Abend.
Ich danke dir, Fabian.
Einen Link zum in dieser Folge besprochenen Buch findet ihr in den Shownotes zu diesem Podcast. Ebenfalls überlasse ich euch dort einen Link zum LinkedIn-Profil von Lea. Sie hat auch noch weitere spannende historische Projekte erarbeitet. Ich möchte mich noch einmal für die interessante Konversation und die Aufarbeitung dieses spannenden Themas sowie das Mitwirken bei der Zeitgenossenschaft bedanken. Ein großer Dank geht auch für diese Folge an das Tonstudio Tongarage in Baar. Wie immer konnte ich mich für die Post-Production auf die hochprofessionelle Unterstützung von Beda verlassen. Falls ihr Hilfe für ein Audioprojekt jedwelcher Art sucht, findet ihr unter www.tongarage.ch alle nötigen Informationen. Habt ihr Lust auf mehr Zeitgenossenschaft? Ihr findet uns bei Spotify, auf unserer Homepage, auf LinkedIn, auf Instagram oder überall, wo man Podcasts hören kann. Jede Bewertung, jede weitere Empfehlung oder jeder Tipp für ein spannendes Thema hilft uns. Via fabian@zeitgenossenschaft.ch könnt ihr direkt mit mir in Kontakt treten. Ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst Zeitgenossenschaft mit uns.